Guten Abend, liebe Geschwister, schön euch alle zu sehen hier. Okay, wir sind im Hebräerbrief, Kapitel 12. Und fangen an in Vers 18. Und ein Stieg ist letztendlich das, was in Vers 14 steht, ist die Aussage oder die Aufforderung, die uns hier gegeben wird: Jagt dem Frieden mit allen nach, unter Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und letztes Mal haben wir das gesehen, dass das zwei Seiten sind, die zusammengehören. Das eine ist, dass wir als Christen, die wir Jesus nachfolgen, aufgerufen sind, uns diesem Prozess der Erziehung Gottes zu stellen. Und das Ziel der Erziehung Gottes in unserem Leben ist unsere Heiligung. Und da musst du erstmal ein grundsätzliches Ja zu haben. Und manchmal muss man immer wieder sich durchringen zu einem Ja dazu. Heiligung heißt, ich bekenne, dass ich noch nicht fertig bin. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn du darüber nachdenkst, gehörst du vielleicht eher zu den verunsicherten Typen, die sagen, ich bin noch lange nicht fertig und das ist, wenn ich mein Leben angucke, da ist nichts heilig. Oder du bist vielleicht eher so von diesen selbstsicheren Typen, die sagen, wieso ist doch alles in Ordnung? Ich mache doch alles richtig. Ich glaube, die Realität ist, weil wir ja, viele von uns, die wir hier sitzen, jedenfalls die, die schon lange Christen sind, dass es so ein Mix ist, so ein ganz merkwürdiger, komischer Mix. Wir haben so diese christliche Demut, die haben wir drauf, so, ne? Ja, ich bin ja nichts und ich bin ja ein schlimmer Sünder und ich bin noch völlig daneben. Ne? Aber viel zu oft im Alltag leben und denken wir und handeln wir so, als ob wir schon fertig wären. Und besonders in Bezug auf unsere Beziehung zu unserem Nächsten, zu unserem Bruder, zu unserer Schwester. Da sind wir plötzlich fertig. Wir lassen uns nichts sagen und wir sind schnell dabei, von oben herab dem anderen zu sagen, wo er denn noch Defizite hat. Und das ist unsere Fähigkeit als Kinder Adams und Evas, das ist ich empfinde es als Fluch. Das ist der Fluch der Menschheit, dass wir perfekt sind in der Beurteilung anderer, aber völlig unzureichend in der realistischen, objektiven Beurteilung von uns selbst. Da versagen wir völlig. Also einer, der wirklich sich realistisch selbst beurteilen kann, das ist ein weiser Mensch. Und einer, der wirkliche Demut in seinem Leben hat, in Bezug auf sich selbst und auf den Umgang mit anderen, das ist einer, der weit fortgeschritten ist in der Heiligung. Und ich muss sagen, ich sehne mich danach, dass ich das habe. Ich wünsche mir das für mein Leben, dass ich das habe. Dass ich nicht mich selber verdamme oder irgendwie in den Himmel hebe, sondern dass ich eine realistische Einschätzung von mir selber habe, dass ich damit umgehen kann, dass ich noch nicht fertig bin, dass mich das nicht fertig macht, dass es mich aber auch nicht in so eine Untätigkeit hineinbringt, die so ungefähr so lautet, ich weiß, dass ich nicht so, ja, dass ich nicht heilig bin oder in dem Bereich, in den Lebensbereichen nicht so gut bin, aber so bin ich nun mal. Da muss ich halt, da musst du vor allen Dingen mit klarkommen. Ja, Jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Die Heiligung ist etwas, wo ich Gott an mir arbeiten lassen muss, wo ich bereit sein muss, dass Gott mich verändert, dass Gott mich erzieht, wie wir das in Hebräer 12 sehen. Und wenn ich dem Frieden nachjagen soll, dann soll es mir darum gehen, den Menschen das zu bringen, sozusagen, was mein Teil ist in der Heiligung des Leibes. Nicht nur ich werde geheiligt, sondern der ganze Leib wird geheiligt. Das Ziel der Heiligung des Leibes ist die Einheit in Jesus Christus. Nicht außerhalb von Jesus Christus, in Jesus Christus. Die Einheit in Jesus Christus, die Einheit in seiner Wahrheit. Also das heißt, hier wird sozusagen die Grundausrichtung. Was ist dein Ziel? Was ist dein Lebensziel als Christ? Ist dein Lebensziel wirklich, nach dem Vater unser, das Vater unser nicht nur zu beten als leere Formel, sondern als wahrhaftiges Gebet, das nämlich sagt, geheiligt werde dein Name. Wie wird der Name Gottes geheiligt, des Vaters geheiligt? Indem seine Kinder sich seiner würdig erweisen, des Namens, den sie tragen, würdig erweisen. So bringen wir dem Namen des Vaters Ehre, wenn wir heilig in dieser finsteren Welt als Licht der Welt leben. Bin ich bereit dazu? Sehne ich mich danach? Wünsche ich mir das wirklich? Bete ich, dass seine Heiligung in mir Einzug hält, dass seine Heiligung, dass seine Erziehung an mir fortgeführt wird? Sehne ich mich nach den Schlägen des Vaters, um das jetzt nochmal richtig krass auszudrücken? Nein, sehne ich mich natürlich nicht. Aber nehme ich das an? Möchte ich gerne weiter lernen von Gott? Möchte ich, dass er mich weiter verändert? Und dazu muss ich mich durchringen, muss eine Entscheidung treffen, muss ein Ja sprechen. Wenn ich das nicht tue, wenn ich mich nicht darauf einlasse, dann bin ich wie ein störrischer Sohn, der nicht hören will. Und wer nicht hören will, muss fühlen. Und dann habe ich mit Schlägen zu kämpfen. Und dann, wenn ich mich dagegen auch verweigere, dann mache ich mich immer härter gegenüber Gottes Erziehung. Gott liebt mich, Gott liebt dich, er liebt uns, er möchte uns gerne formen. Weil er uns liebt, überlässt er uns nicht uns selbst, unserem Bock, sondern er geht uns nach, er arbeitet an uns, er spricht zu uns, ja, er schlägt uns auch. Auf gerechte Weise, nicht wie unsere Väter, nicht wie wir Menschen unsere Kinder schlagen, was wir in diesem Staat ja auch noch nicht mal tun dürfen. Weil wir ungerecht sind dabei. Wir tun es nicht in Gerechtigkeit. Aber der Vater, von dem jede Vaterschaft kommt, der tut es in gerechter Weise. Okay, jagt dem Frieden nach, mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Das ist sozusagen die Grundaussage. Und darauf achten, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide. Dann das Beispiel von Esau, haben wir letztes Mal gesehen. Jetzt gehen wir weiter in Vers 18. Denn jetzt wird hier eine Erklärung gegeben. Warum? Ihr seid nicht gekommen zu etwas, das betastet werden konnte. Oder man kann auch übersetzen, denn ihr seid nicht zu einem Berg gekommen, der betastet werden konnte. Und zu einem angezündeten Feuer und dem Dunkel und der Finsternis und dem Sturm und zu dem Schall der Posaunen und der Stimme der Worte, deren Hörer baten, dass das Wort nicht mehr an sie gerichtet werde. Denn sie konnten nicht ertragen, was angeordnet wurde. Und wenn ein Tier den Berg berührt, soll es gesteinigt werden. Und so furchtbar war die Erscheinung, dass Mose sagte, ich bin voll Furcht und Zittern. Worauf spielt hier dieser Text an? Es geht um die Erscheinung Gottes am Horeb, wo er dem ganzen Volk Israel erschienen ist und zu ihnen gesprochen hat. Das ist eine sehr einmalige Ausnahme in der Geschichte Israels, dass Gott direkt zum ganzen Volk spricht. Lass uns das mal aufschlagen. 2. Mose, Kapitel 19. Und es ist der Bund, den Gott mit dem Volk Israel schließt, nachdem er sie aus Ägypten heraus gerettet hat. Israel am Sinai. Wir lesen mal ab Vers 16. Und es geschah am dritten Tag, als es Morgen wurde, da brachen Donner und Blitze los. Und eine schwere Wolke lagerte auf dem Berg und ein sehr starker Hörnerschall ertönte, sodass das ganze Volk, das im Lager war, bebte. Mose aber führte das Volk aus dem Lager hinaus, Gott entgegen, und sie stellten sich am Fuß des Berges auf. Und der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabkam. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens. Der ganze Berg erbebte heftig. Und der Hörnerschall wurde immer stärker. Mose redete und Gott antwortete ihm mit einer lauten Stimme. Und der Herr stieg auf den Berg Sinai herab, auf den Gipfel des Berges. Und der Herr rief Mose auf den Gipfel des Berges und Mose stieg herauf. Und der Herr sprach zu Mose, steig hinab, warne das Volk, dass sie nicht zum Herrn durchbrechen, um zu schauen, sonst müssten viele von ihnen fallen. Ja, auch die Priester, die zum Herrn herantreten, sollen sich heiligen, damit der Herr nicht in sie einbricht. Mose aber sagte zu dem Herrn, das Volk wird den Berg Sinai nicht ersteigen können, denn du hast uns ja gewarnt und gesagt, zieh eine Grenze um den Berg und erkläre ihn für heilig. Da sprach der Herr zu ihm, geh, steig hinab und komm dann wieder herauf, du und Aaron mit dir. Aber die Priester und das Volk sollen nicht durchbrechen, um zum Herrn hinaufzusteigen, damit er nicht in sie einbricht. Da stieg Mose zum Volk hinab und sagte es ihnen. Und Gott redete alle diese Worte und sprach, ich bin der Herr dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Götterbild machen und so weiter und so weiter. Vers 5, du sollst dich nicht vor ihnen niederwerfen und ihnen nicht dienen, denn ich, der Herr dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Und weiter, Vers 7, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht zu Nichtigem aussprechen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zu Nichtigem ausspricht. Denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. Vers 12, ehre deinen Vater und deine Mutter, damit deine Tage lange währen in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Du sollst gegen deinen Nächsten nicht als falscher Zeuge aussagen. Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, weder sein Rind, noch seinen Esel, noch irgendetwas, was deinem Nächsten gehört. Und das ganze Volk nahm den Donner wahr, die Flammen, den Hörnerschall und den rauchenden Berg. Als nun das Volk das wahrnahm, zitterten sie, blieben von Ferne stehen und sagten zu Mose, rede du mit uns, dann wollen wir hören. Aber Gott soll nicht mit uns reden, damit wir nicht sterben. Da sagte Mose zum Volk, fürchtet euch nicht, denn nur um euch zu prüfen ist Gott gekommen und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. So blieb denn das Volk von Ferne stehen. Mose aber näherte sich dem Dunkel, wo Gott war. So, das ist der gesamte Zusammenhang hier, wo wir die 10 Gebote gefasst haben. Die 10 Gebote als die Grundlage für den Bund Gottes mit dem Volk Israel. Die 10 Gebote, die wir kennen sollten, die wir ja nicht nur kennen sollten, sondern die sollten uns etwas sehr Wichtiges und Kostbares sein. Jesus hat auch von diesen 10 Geboten gesprochen. Auch, wir finden sie auch in den Briefen bei Paulus wieder. Die sind nicht einfach ad acta gelegt, nur weil der Bund mit Israel nicht unser Bund ist. Sie sind weiterhin Bestandteil des Lebens, was wir mit Gott führen. Aber dieses Ereignis hier, was hier geschieht, das ist einfach... Versucht euch das mal vorzustellen, diese ganze Situation. Ein riesiges Volk, eine riesige Masse an Menschen steht vor einem großen Berg Und plötzlich ereignet sich dieses Naturschauspiel. Und es ist mehr als ein Naturschauspiel. Und dieses riesige Volk, was eigentlich eine große Macht darstellt, eine große Menschenmasse, was weiß ich, wenn sie große Demonstrationen machen mit 500.000 Menschen in Berlin oder was weiß ich, ne, wenn die da auflaufen, das hat eine Power, das ist eine Macht. Aber diese kleinen Ameisen, wenn Gott die Erde erbeben lässt, die purzeln alle durcheinander, denen rutscht alle das Herz in die Hose. Keine Chance. Sie geraten in Angst und Furcht vor Gott. Das ist der Gott, der sie liebt und der sie errettet hat. Er tritt dort auf mit einer heftigen Macht. Warum? Mose erklärt es dem Volk in Vers 20 von Kapitel 20. Fürchtet euch nicht, denn nur um euch zu prüfen ist Gott gekommen und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. Gott zeigt seine Macht, um dem Volk deutlich zu machen. Das ist hier kein Spaß, Leute. Das ist nicht hier so mal so ein, oh Leute, ne, ich habe hier so ein paar Gebote für euch, es wäre ganz gut, wenn ihr euch dran haltet, ne? Das ist der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der Himmel und Erde in seiner Hand hält, für den wir nur kleine, winzige Würmchen sind. Staubkörnchen. Der sich aber herablässt, um einen Bund hier mit Menschen zu schließen. Ihm ist das aber wichtig, er ist ein eifersüchtiger Gott. Ich will mich euch geben. Ich, der große, herrliche Schöpfergott, möchte mich diesen euch kleinen, winzigen Geschöpfen, möchte ich euch zu eigen werden. Ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Das bedeutet aber Hingabe. Das bedeutet eine Hingabe, die sich zeigt im Gehorsam gegenüber den Geboten. Er tritt in Macht und Majestät auf. Unser Gott ist ein Gott, den man fürchten muss. Und das hat auch Jesus gelehrt. Er hat gesagt, fürchtet euch nicht vor den Menschen. Fürchtet euch nicht vor denen, die euch das Leben nehmen können. Aber nicht die Seele. Fürchtet aber den, der sowohl Leib als auch Seele in der Hölle verderben kann. Das ist unser Gott. Das ist der Gott, von dem Jesus gesprochen hat, den Jesus verkündigt hat. Das ist ein mächtiger Gott, vor dem wir Ehrfurcht haben sollen. Aber der Hebräerbrief sagt, wir stehen nicht am Berg Sinai. Wir stehen da nicht. Insofern können wir ja sagen, okay, gut, vergessen wir es. Vergessen wir es. Aber ihr werdet sehen, es ist nicht zum Vergessen. Wir sollten es in Erinnerung behalten. Es steht in unserer Bibel drin, es ist Wort Gottes. Es offenbart uns Gott, den einen Gott, den Gott Israels und den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Denn es geht hier weiter. Ihr seid also nicht zu dieser Finsternis, zu diesem Dunkel, zu diesem Sturm, zu diesem Schall, lauten Schall, das Wort in einer Lautstärke, wie du dir nicht das nicht ertragen. Und die Leute konnten es nicht ertragen. Die Lautstärke konnten es nicht ertragen. Ich bin ja in Indien gewesen, zweimal schon. Die Inder, die haben es echt drauf. Ne? Wenn die irgendwie eine Veranstaltung machen, dann machen sie irgendwie eine elektrische Verstärkung und dann wird das aufgezogen, so laut wie es geht. Und wenn es fiept, das ist egal. Hauptsache laut. Ja, lacht, ne? So war es, ne? Ey, für unsere zarten Öhrchen ist das nix. Die Inder sind immer extrem irgendwie. Beim Essen sind sie extrem. In ihrer Emotionalität. Im ersten Moment sind sie ganz ruhig und zurückhaltend. Aber wenn die erstmal richtig losbrechen, dann sind die nicht zu halten. Nicht in ihrem Zorn. nicht in ihrer Lebensfreude. Wenn sie irgendwie einen Film drehen, dann dauert er 3-4 Stunden. Dann muss er erstmal ordentlich getanzt werden und was weiß ich. Ne? Die sind extrem einfach, ne? Und Lautstärke auch. Und dann kannst du dir nur noch die Ohren zuhalten, so extrem laut ist das. Aber das ist gar nichts gegenüber das, was Gott da vom Stapel gelassen hat. Ich weiß nicht, wie viel Dezibel der aufgefahren hat. Keine Ahnung. Aber es war so viel, die konnten das nicht hören. Aber es ist nicht nur die Lautstärke, es ist nicht nur diese Naturerscheinung, die sie erschüttert hat, sondern auch die, ja, wie Jesaja das beschrieben hat, als er Gott gesehen hat in seiner Heiligkeit, wie ihn das zu Boden geworfen hat. Die Konfrontation mit der Heiligkeit Gottes und gleichzeitig, und das ist es ja, was es dann sozusagen passiert, die Offenbarung der Sünde, wirklich mir klar zu werden, was das eigentlich heißt, dass ich ein Sünder bin. Wie ich vergehe in Gottes Gegenwart. Nur noch vor Angst mich verkriechen will. So wie später, wenn das Gericht Gottes kommt, die mächtigen Könige dieser Erde, in Offenbarung wird es beschrieben, sagen, fallt auf uns, Berge, verbergt uns. Der mächtige Gott, der sogar Mose zum Zittern bringt, der eigentlich so eine enge Beziehung zu Gott hat. Selbst er ist davon so erschrocken. Und was steht hier? Und das ist wichtig zu sehen. Die Stimme der Worte, deren Hörer baten, dass das Wort nicht mehr an sie gerichtet werden. Sie haben gesagt, wir wollen das nicht mehr hören. Wir können das nicht mehr hören. Das geht nicht. Wir ertragen das nicht, dieses Wort. Und deswegen laufen auch, weil dieses Wort in unserer Bibel drinsteht, weil es der Gott ist, der dieses Wort gesprochen hat, von dem wir auch reden, wenn wir rausgehen, wenn wir mit Leuten über Gott reden. Die Leute wissen das. Die wissen, meistens sind die völlig desinformiert, was den christlichen Glauben angeht. Die wissen gar nicht, was das Evangelium ist. Haben die überhaupt keinen Check von. Aber meistens haben die eine Ahnung, wissen die irgendetwas von den Geboten. Davon wissen sie irgendwas. Sie wissen, dass dieser Gott ein mächtiger Gott ist und ein heiliger Gott. Dass er Gebote an uns richtet und uns auffordert, heilig zu leben. Das wissen die und das ahnen die und das schreckt sie ab. Das wollen die nicht. Also sei doch mal ein bisschen toleranter hier, ey. Nimm das doch mal nicht so genau. Das ist mir zu eng. Okay, nochmal. Wir stehen ja hier und sagen, davor stehen wir nicht. Dahin sind wir nicht gekommen zu diesem Berg. Wohin sind wir denn gekommen? Vers 22 von Hebräer 12. Sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu Myriaden von Engeln, einer Festversammlung, und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten, und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes, und zum Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Was meint der Hebräerbrief hier? Das sind alles Dinge hier, die hier angesprochen werden. Dieses ganze Bild finden wir in der Offenbarung. Lass uns das mal aufschlagen. Also wir sind am Anfang im zweiten Buch Mose und jetzt sind wir plötzlich in der Offenbarung. Also der Hebräerbrief umfasst das beides. Und lass uns mal in zum Beispiel jetzt, muss ich selber gucken, wo ich das finde. Bitte, bitte. In Kapitel 7, Vers 9 zum Beispiel sehen wir das. Oder nee, wir fangen lesen ein paar Ausschnitte hier. In Kapitel 4. Kapitel 4. Nach diesem sah ich, und siehe, eine Tür geöffnet im Himmel, und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune, die mit mir redete, sprach, komm hier herauf, und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Sogleich war ich im Geist, und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. So, nur ein kurzer Hinweis, ein Seitvermerk hier. Vielfach wird immer gefragt, was ist das mit der Entrückung, von der Paulus spricht? Das ist ein sehr krasses und klares Geschehen, was uns im 1. Thessalonicher 4 erzählt wird. Und hier in der Offenbarung finden wir dieses Ereignis nirgendwo wieder. Wo soll denn das stattfinden mit der Entrückung, von der Paulus spricht? Und ich muss sagen, mich überzeugt das sehr, dass diese Verse hier eigentlich sehr deutlich davon sprechen. Auch wenn es nicht direkt ausgesprochen ist. Nach diesem, das heißt nach dem Zeitalter der Gemeinde, wie wir das in den Kapiteln davor sehen, die Sendschreiben an die verschiedenen Gemeinden, das Wort Gemeinde taucht nach diesem Kapitel 3 in der gesamten Buch der Offenbarung nicht mehr auf. Die Gemeinde ist nicht mehr auf der Erde bei den Dingen, die danach berichtet werden. In Kapitel 4 wird gesagt, dass Johannes eine Tür sah, geöffnet im Himmel, und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune, von der auch in 1. Thessalonicher 4 die Rede ist, bei der Posaune, beim Schall der Posaune findet diese Entrückung statt. Die mit mir redete, sprach, komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss, was also nach dem Zeitalter der Gemeinde passiert. Und was sagt er? Sogleich war ich im Geist. Sogleich war ich im Geist. Er hat ja vorher schon, wenn du jetzt sagst, okay, das spricht davon, dass er plötzlich eine Vision hatte. Nein, er hat ja vorher schon die Vision gehabt. Er sah die Tür im Himmel geöffnet. Er hat schon vorher eine Vision gehabt. Er war sogleich im Geist. Das deutet hier auf die Entrückung hin. Und siehe, ein Thron stand im Himmel und er ist in den Himmel entrückt. Und dann sehen wir ihn hier vor dem Thron, er beschreibt den Thron, die 24 Ältesten, die ihre Siegeskränze niederwerfen vor Gott in Anbetung. Und dann in Kapitel 5, wo danach gefragt wird, wer ist würdig, das Buch mit den sieben Siegeln zu öffnen, um das Ende in Gang zu setzen. Und dann wird uns gesagt, in Vers 5 von Kapitel 5, einer von den Ältesten sprach, weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch und seine sieben Siegel zu öffnen. Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, das sieben Hörner und sieben Augen hatte. Dies sind die sieben Geister Gottes ausgesandt über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und sie hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft. Aus jedem Stamm, aus jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht. Und sie werden über die Erde herrschen. Das ist das Bild, was Hebräer meint, diese Festversammlung. Und was ist dort im Zentrum? Das Lamm Gottes, das geschlachtet wurde. Das Lamm Gottes, das mit seinem Blut erkauft hat, uns alle erkauft hat. Und er stellt diese beiden Bilder gegenüber. Er sagt, da ist der Berg, voll Furcht. Erschrecken die das Volk Israel und sagt, wir wollen diese Worte nicht mehr hören. Und auf der anderen Seite die Festversammlung Lobpreis und Ehre dem Lamm Gottes in Ewigkeit gibt, sich niederwirft. Und hier sagt er, also diese Festversammlung, und dann zum Schluss spricht er zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes, und zum Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Er zeigt uns hier auf, Gott redet, hat geredet im Alten Testament zum Volk Israel auf eine unglaublich machtvolle Weise durch die Gebote. Und das hat sie erschrecken lassen. Das hat sie vergehen lassen,
vor Furcht. Sie konnten und wollten dieses Wort nicht mehr hören. Jetzt redet etwas anderes. Das Blut Christi redet. Was sagt das Blut Christi? Was sagt es dir? Was sagt dir das Kreuz, wenn du ans Kreuz blickst? Was spricht es zu dir? Es sagt nicht, dass mit den Geburten vergessen wir mal, ne? Jetzt ist was ganz anderes angesagt, neuer Bund heißt, ne? Ist alles ganz anders. Ich hab euch alle lieb. Und wenn ihr gesündigt habt, ist nicht so schlimm. Macht nichts. Und wenn ihr weiter sündigt, ist auch nicht schlimm. Und am Ende sind wir alle im Himmel. Der alte und der neue Bund gehören zusammen. Und der Gott des alten Bundes ist der Gott des neuen Bundes. Das ist derselbe Gott. Und deswegen ist das, was das Blut Christi sagt, ist nicht das mit dem Alten Testament und mit dem Alten Bund, mit den Geboten und mit diesem mächtigen, starken Gott, das ist abgehakt. Das ist immer noch derselbe Gott, der zu fürchten ist. Warum ist er zu fürchten? Wir sehen es am Kreuz. Das ist furchtbar, was da geschehen ist. Wie die Sünde gerichtet wurde. Er ist für uns zur Sünde geworden, damit wir die Gerechtigkeit würden in ihm. Die Sünde ist gerichtet worden am Kreuz. Aber natürlich spricht das Blut Christi und sagt zu dir, ich liebe dich. Ich habe mit meinem Blut deine Sünde bezahlt. Ich habe dich reingewaschen von aller Sünde. Und ich möchte dich heilig und gerecht vor mich stellen. Das sagt das Blut Christi. Und das, was den ganzen Hebräerbrief durchzieht, ist ja die Aufforderung, die Gnade Gottes nicht gering zu achten. Nicht zu denken, naja dann, ist ja alles klar. Ist ja okay. Sondern mir klar zu machen, okay, ich habe Ehrfurcht vor etwas, was mich schreckt. Aber eigentlich muss ich doch noch viel größere Ehrfurcht vor etwas haben, was ich liebe. Muss mir das nicht viel größere Ehrfurcht bereiten? Und das sagt er hier. Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Seid nicht wie das Volk Israel. Vers 25. Seid nicht wie das Volk Israel, das sich die Ohren zugehalten hat und gesagt hat, das können wir nicht mit anhören. Sondern nehmt diese Stimme Gottes durch das Blut Christi, das zu euch spricht, durch das Blut Christi. Nehmt das an. Lasst das an euch ran. Denn wenn jene nicht entkamen, die den abwiesen, der auf Erden die göttlichen Weisungen gab, spricht davon von dem Ungehorsam des Volkes Israel und von dem, dass Gott sie gerichtet hat. Wie viel mehr wir nicht, wenn wir uns von dem abwenden, der von den Himmeln her redet. Es gibt eine große Bewegung in der Christenheit heute und das ist nichts Neues. Aber ich glaube, so wie ich das wahrnehme, ist es in den letzten Jahren wieder eine sehr starke Welle, wenn es nicht vielleicht sogar die stärkste Welle ist, die es hier gegeben hat, die sich vom Kreuz abwendet, die das Kreuz nicht mehr sehen wollen, die es nicht mehr hören wollen, die irgendwie einen anderen Jesus haben wollen, nicht den, der am Kreuz für unsere Sünde geschlachtet wurde, das Lamm Gottes, das geschlachtet wurde. Und hier ist diese Warnung ganz stark ausgesprochen. Und wir wissen, dass in der Endzeit alles andere passiert als eine große Erweckung. Nein, Jesus spricht von dem großen Abfall. In dem Sendschreiben an Laodicea wird uns gesagt, es ist die laue Gemeinde, die weder kalt noch warm ist. Die denkt, dass sie reich ist, aber sie ist arm. Sie ist blind, obwohl sie denkt, sie ist sehend. Und das ist hier die Warnung. dass wir uns nicht abwenden, der von den Himmeln her redet. Dessen Stimme erschütterte damals die Erde. Jetzt aber hat er verheißen und gesagt, noch einmal werde ich nicht nur die Erde bewegen, sondern auch den Himmel. Es ist nicht nur etwas, was auf dieser Erde stattfindet, sondern was das ganze Universum, auch die geistliche Welt mit einschließt. Aber das noch einmal deutet die Verwandlung der Dinge an, die als Geschaffene erschüttert werden, damit die Unerschütterlichen bleiben. Deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen haben, dankbar sein. Das Wort, was hier steht, eigentlich mit dem dankbar sein, kann man die Grundbedeutung dieser Worte sind eigentlich, lasst uns Gnade haben. Lasst uns Gnade haben. Lasst uns die Gnade Gottes festhalten und lasst uns sie ausüben. Lasst uns dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen. Wenn du in der Gnade stehst und erfüllt bist von der Gnade, dann dienst du Gott wohlgefällig. Wenn du aus einem gesetzlichen Trieb heraus Gott dienst, dann dienst du ihm nicht wohlgefällig. Wenn du aus der Freiheit der Gnade, wenn du aus der Ehrfurcht über die Liebe Gottes dienst, dann dienst du wohlgefällig. Und das sind diese Dinge, die bleiben auch. Was bleibt in deinem Leben? Menschen sehnen sich nach Unsterblichkeit. Und deswegen trachten sie danach, Dinge zu tun, die möglichst bleiben. Sie wollen einen bleibenden Ruhm haben. Ihren Mannschaft irgendwie mit ihrem Namen auf diesem Pott verewigt haben. Verewigt in Anführungsstrichen, so ein Blechpott irgendwie. Und geben dafür alles, ne? Unerschütterliches Reich haben wir empfangen. Wir haben es schon empfangen, ohne dass wir etwas getan haben. Jesus hat es für uns getan und er hat es uns geschenkt. Aber lasst uns dankbar sein. Lasst uns darin bleiben, in dieser Gnade, in der wir stehen. Lasst uns freimütig sein und in den Thronsaal, immer wieder vor den Thronsaal kommen. Lasst uns in der Gnade leben, indem wir Vergebung suchen und Vergebung weitergeben. Indem wir das Blut Christi anwenden, indem wir es ehren und achten, indem wir Gott, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat und mit ihm uns alles geschenkt hat, lass uns ihn nicht verachten, sondern lass uns ihn ehren und achten und uns in den Prozess seiner Erziehung hineinbegeben. Wenn wir darin sind, wenn wir darin bleiben, dann werden wir Gott wohlgefällig dienen mit Scheu und Furcht. Seht ihr? Es bleibt, denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Es ist nicht nur der Gott Israels, der ein verzehrendes Feuer ist, sondern es ist auch unser Gott, ist das. Jesus, ich danke dir dafür, dass du unsere Schuld getragen hast, dass du unsere Sünde hinweggenommen hast. Jesus, wir sind wie das Volk Israel in Sünde gefangen und du rufst uns zu durch deine Gebote. Tu das nicht, sündige nicht, sondern lebe in dem Bund mit mir. Und wir sind nicht besser als das Volk Israel. Wir alle haben gesündigt und verdienen nicht die Herrlichkeit oder haben die Herrlichkeit verloren, die du uns eigentlich als Menschen gegeben hast. Und wir sehen, dass das eine ernste Sache ist, dass es nicht irgendwie eine Bagatelle ist, Jesus, sondern dass wir gegen den Gott des Himmels und der Erde gesündigt haben. Und dass wir dem Verderben anheimfallen, wenn wir nicht bedeckt sind mit deinem Blut, wenn wir nicht gekleidet sind mit deiner Gerechtigkeit. Jesus, wir preisen dich und danken dir, dass du diesen grausamen Tod am Kreuz, diese Hinrichtung nicht nur von Menschen, sondern auch von den Mächten der Finsternis, auf dich genommen hast, um uns freizukaufen, dass wir im Himmel dabei sind, wenn wir eine große Festversammlung haben, wenn wir dich anbeten in Ewigkeit und Ja, wenn wir Gemeinschaft haben mit dir in Ewigkeit und diesen Fluch los sind, Jesus, ans Ziel gelangt sind. Jesus, wir wollen bereit sein, in diesen Prozess der Heiligung hineinzugehen, auch wenn es nicht einfach ist. Wir wollen lernen, dich zu fürchten und zu lieben und aus Liebe zu dir dich zu fürchten und zu achten und deine Gnade, die du uns geschenkt hast, nicht gering zu achten und uns nicht abwenden, sondern dir zugewendet zu bleiben. Und es ist so ein Wunder, dass du dich uns zuwendest, dass du uns liebst und dass du uns annimmst und uns an die Hand nimmst, dass du uns Kinder nennst, dass du mit uns auch als Kindern umgehst. Herr, wir preisen dich und danken dir für dein Evangelium. Und wir wollen es als kostbaren Schatz in uns tragen und auch weitergeben, Jesus. Amen.